Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann und mit diesen Themen. Der eigene Beitrag, so heißt unsere Serie zum Klimaschutz. Und heute geht es um die Ernährung mit und ohne Fleisch. Ein Jahr Klimastreik. Die Fridays for Future-Gruppe in München zieht Bilanz. Amselsterben. Das Usutu-Virus breitet sich in Deutschland aus. Dazu ein Gespräch mit dem Ornithologen Lars Lachmann vom NABU. Stiller Tod. Afrikas Giraffen sind vom Aussterben bedroht. Erfolgloses Mieterstromgesetz. Die Fördergelder werden kaum abgerufen. Und im Verbrauchertipp geht es um Zertifikate zur Geldanlage. Was kann ich selbst für den Klimaschutz tun? Heute hören Sie den zweiten Teil unserer Serie. Und darin geht es um das Allerpersönlichste in diesem Zusammenhang, nämlich um das, was wir essen. Oder eben nicht, zum Beispiel aus Gründen des Klimaschutzes. Nur auf Fleisch verzichten oder gleich auf alle tierischen Produkte? In welcher Weise belasten die vegetarische und vegane Ernährung das Klima? Und wie fällt demgegenüber die Bilanz für Fleischesser aus? Anja Nils traf eine junge Frau, die ihren Speiseplan umgestellt hat, aus Klimaschutzgründen.
Neben Schnitzel und Grillwurst sind für die Kölnerin Maxi Ganser auch das gekochte Ei, Käse und die Milch im Kaffee tabu. Seit mittlerweile 4 Jahren lebt die Psychologiestudentin vegan, aus Klimaschutzgründen.
Eigentlich war die Initialzündung, dass ich eine Grafik gesehen habe online, auf der zu sehen war, was Massentierhaltung eigentlich für einen Einfluss auf unsere Klimakrise hat. Und ich war so unfassbar schockiert, was für ein großer Einfluss, was für eine große Schädigung durch die Massentierhaltung eigentlich ausgeht. Und bin dann eigentlich von den einen auf den anderen Moment vegan geworden.
In der Tat, eine vegane Ernährung belastet das Klima weniger als eine fleischhaltige, sagt Seraya Bock vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das Institut hat ausgerechnet, dass jeder Deutsche im Durchschnitt 11,6 Tonnen CO2 im Jahr emittiert. 15% davon entfallen auf den Bereich Ernährung, durch Lebensmittel, die erzeugt, transportiert und gekauft werden.
Dann hat man im Jahr bei einer fleischlastigen Ernährung 1,7 Tonnen im Bereich Ernährung. Und wenn man das auf vegetarisch umstellt, sind es 1,1 Tonnen und bei vegan 640 Kilogramm. Um das ins Verhältnis zu setzen direkt, das sind dann halt eine Einsparung von 34% im Vergleich zu Fleisch oder halt 47%, wenn man vegan lebt. Das heißt, ich kann diese 15% Ernährung, je nachdem, wo ich starte und auch wieder alles in Durchschnittswerten, fast halbieren.
Für Maxi Ganser war das Hauptargument für die Umstellung ihrer Ernährung. Der Tierschutzaspekt kam dazu und die Überzeugung, sich vegan auch gesünder zu ernähren. Schwierig sei die Umstellung nicht gewesen.
Ich habe in Berlin-Neukölln gewohnt, was ein recht junger Stadtteil ist. Und da war es super leicht, weil da ist es eher normal, wenn man eben vegan oder vegetarisch lebt und kein Fleisch konsumiert. Es gibt nämlich keine andere Lösung. Egal, ob das jetzt klimaschutzmäßig ist, weil einfach Veganismus, vegan zu sein, ist der größte gute Einfluss, den man auf die Klimakrise haben kann.
Zumindest ist es ein Einfluss, relativiert Seraya Bock. Wenn man das pro Mensch emittierte CO2 nach Lebensbereichen aufteilt, mache der übrige Konsum von zum Beispiel Kleidung, Kosmetik oder Unterhaltungselektronik 40% und der Bereich Wohnen, Heizung, Strom und der Bereich Mobilität nochmal je 20% aus. Nicht in allen Feldern lässt sich aber mit verhältnismäßig geringem Aufwand so viel bewirken wie bei einer Umstellung auf vegane Ernährung, so Seraya Bock.
Es liegt daran, dass halt die Tierindustrie oder das Fabrizieren von Fleisch oder Milchprodukten größeren CO2-Fußabdruck hat in der Regel als rein pflanzliche Produkte. Also ganz vereinfacht gesprochen ist ja so, dass der Mensch, der sich vegan ernährt, ist halt das, was sonst erst nochmal durch die Kuh oder durch andere Tiere umgesetzt wird. Und da muss halt Energie reingesteckt werden und Energie ist halt zumeist gleichzusetzen, wenn sie nicht halt regenerativ ist, CO2-Emissionen. Und dazu kommen dann, es geht ja auch immer um CO2-Äquivalente, sowas wie Methanausstoß durch Tierproduktion.
Letztlich müsse aber immer die Gesamtheit des Lebens betrachtet werden. Sich vegan zu ernähren und dafür mehr zu fliegen, helfe dem Klima genauso wenig, wie zum Beispiel Obst und Gemüse zu kaufen, was aus Südafrika oder Neuseeland erst nach Deutschland transportiert werden musste.
Der eigene Beitrag zum Klimaschutz. Morgen geht es um Strom vom Dach. Gerade segelt sie über den Atlantik und vor genau einem Jahr schwänzte sie zum ersten Mal den Unterricht, um für Klimaschutz zu demonstrieren. Die Schwedin Greta Thunberg rief damit die Bewegung Fridays for Future ins Leben. Viele Schülerinnen und Schüler schlossen sich ihr an, auch in München. Unsere Bayern-Korrespondentin Regina Steffens hat mit einigen von ihnen Bilanz gezogen.
Montagabend in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Bei Fridays for Future gibt es Wassermelone, denn gerade ist Pause. Seit Dezember letzten Jahres kommen sie freitags zum Streik und montags zum Plenum zusammen. Deshalb ist auch die 13-jährige Pia hier.
Wir haben ja dieses Plenum, das einmal wöchentlich ist in München. Und das kommt dann rein, indem man den Termin über die WhatsApp-Gruppe oder Telegram-Gruppe bekommt. Und mittlerweile ist es auch leichter, für neu einzusteigen, weil eben auch erstmal erklärt wird, was wir machen.
Seit April ist Pia dabei. Sowas wie ein Freundeskreis sei die Gruppe für sie geworden, sagt sie. Zum heutigen Plenum sind etwa 25 Jugendliche gekommen. Bei den Demos sind sie zwischen 300 und 3000, gleich stark wie die Gruppierungen in kleineren Städten, in Augsburg oder Freiburg zum Beispiel. Entschieden wird basisdemokratisch. Es gibt Arbeitskreise sowie das Team für Finanzen und Kooperationen und Regeln. Eine, keine Journalisten im Plenum. Linus Pohl, 19, Politikstudent an der TU München, gehört zum Organisations-, Presse- und Social-Media-Team und verlässt das Plenum kurz. Seit Beginn ist er dabei und wusste nicht, dass die Bewegung 9 Monate später noch bestehen würde.
Das hatte auch niemand gedacht. Also wir haben im März schon mal so ein Teamwochenende gemacht. Und da hieß es, ja, also vielleicht sind wir in 2 Monaten wieder weg vom Fenster, das konnten wir auch nicht abschätzen.
Denn anfangs hatten sie noch ein paar Schwierigkeiten, wegen des Schuleschwänzens am Freitag.
Also es gab natürlich immer diese Androhungen auch in München, zum Beispiel, dass da Bußgelder verhängt werden am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium. Und das war, da haben wir auch gedacht, ja, wenn die das jetzt durchbringen, vielleicht wird es ein Präzedenzfall und wir haben dann auf einmal sehr viele Bußgelder in München. Das wäre natürlich sehr blöd.
Die Bußgelder wurden von der Polizei zurückgezogen. Linus erzählt, die äußere Wahrnehmung ihrer Bewegung habe sich verändert.
Ja, also am Anfang wurden wir schon deutlich negativer geframed und wurden irgendwie so belächelt als Schülerinnen und Schüler, die keine Lust auf die Schule haben und jetzt eben halt am Freitag auf die Straße laufen, irgendwie weil es alle machen oder weil es gerade cool oder hip ist. Aber irgendwann ist es dann schon klar geworden, das hat sich dann auch in der Presse gezeigt, wie wir dort aufgenommen wurden, dass wir schon ein sehr ernstes Anliegen haben, dass wir das auch begründen können und uns mit der Wissenschaft da vernetzt haben und dass wir auf ein sehr konkretes Anliegen hinweisen und dass da Versäumnisse von der Politik kamen.
In München haben sie den Parteien im Rathaus 31 Regionalforderungen vorgestellt. Zum Beispiel eine Solarzellenpflicht für Bauherren, mehr Bioprodukte auf der Wiesn, kostenloser Nahverkehr, eine autofreie Innenstadt. Tatsächlich hat der Stadtrat beschlossen, mehr und breitere Radspuren entlang des Altstadtrings zu bauen, aber auch wegen 2 starker Bürgerbegehren. Manchmal sei es frustrierend, erzählt Linus, dass sich beim Klimaschutz auf Landes- und Bundesebene so wenig getan habe.
Andererseits ist es natürlich schon extrem faszinierend. Vor gut einem Jahr war hier in Bayern Landtagswahlkampf. Da hatten wir Markus Söder, der sich eher so auf die Stimmen Suche am rechten Rand begeben hat und da Stimmen von der AfD fischen wollte. Und dann hat er eben jetzt so seinen grünen Daumen entdeckt, wie die Taz geschrieben hat. Und gleichzeitig aber auch eben tatsächlich, der jetzt da viel Symbolpolitik betreibt, aber durch diese Symbolpolitik natürlich auch dem Thema einen wichtigen Stellenwert im politischen Diskurs einberaumt. Und das wäre natürlich jetzt ohne uns undenkbar. Und das freut mich natürlich schon.
Einfluss auf den Ministerpräsidenten. Und Linus geht noch weiter.
Also wir haben auf alle Fälle einen Bewusstseinswandel, glaube ich, in der Gesellschaft generell ausgelöst. Vorher war so das Thema Nummer 1 irgendwie Migration. Und es ging lange irgendwie so der Diskurs von der rechten Seite aus. Und seit der AfD und Pegida war das irgendwie, also die haben das geschafft zu lancieren. Und jetzt haben wir eben uns das, also wir haben jetzt den Diskurs inne, würde ich sagen, gerade also.
Ein Jahr Schülerstreiks für Klimaschutz aus München, berichtete Regina Steffens. Im Jahr 2011 wurde es zuerst beobachtet, zunächst nur in den wärmeren Regionen Deutschland entlang des Rheins und Mains. Ein Amselsterben, ausgelöst durch das tropische Usutu-Virus. Jetzt werden Fälle auch aus östlichen und nördlichen Bundesländern gemeldet und es könnten mehr werden. In den Vorjahren starben nämlich besonders viele Amseln im August und September. Am Telefon in Berlin ist Lars Lachmann, der Vogelexperte des Naturschutzbundes NABU. Hallo Herr Lachmann.
Hallo.
Wie infizieren sich die Amseln mit diesem Virus?
Das Usutu-Virus überträgt sich ausschließlich über Mücken, die das Virus in sich tragen. Und deswegen ist das eine Krankheit, die nur im Sommer auftritt, nämlich zur Mückensaison.
Wie hat sich das Problem entwickelt, was in diesem Fall ja wohl ausgeweitet heißen muss?
Ja, das Usutu-Virus kommt ursprünglich aus Südafrika, wo das in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts zum ersten Mal entdeckt wurde. Seit etwa der Jahrtausendwende kommt es auch in Südeuropa vor, Italien, auch in Wien schon mal gab es da einen Ausbruch und seit 2011 eben auch in Deutschland. Seitdem breitet sich das Virus aus den warmen Regionen Deutschlands über das ganze Land aus. Das hat sicherlich auch was zu tun mit der Abfolge von warmen Sommern, die wir in den letzten Jahren hatten. Wir sehen auch, dass je wärmer der Sommer ist und je länger der Sommer ist, desto größer der Fortschritt des Virus. So hatten wir insbesondere im letzten Jahr einen massiven Sprung, den das Virus gemacht hat und fast ganz Deutschland inzwischen abdeckt. Und die Folgen sehen wir in diesem Jahr, wo wir wahrscheinlich ein Vogelsterben beobachten können, was stärker ist als in allen Jahren zuvor.
Der NABU fordert Bürger über seine Internetseite auf, tote Tiere zu melden oder auch sogar zu schicken. Wie geht das?
Ja, dieses Usutu-Vogelsterben ist ein ganz tolles Beispiel für Bürgerwissenschaft. Wir wissen so viel über die Ausbreitung dieses Virus, weil wir schon seit 2011 immer von Bürgern auf dem Laufenden gehalten werden und auch seit Beginn des Auftretens dieses Virus eine Meldeplattform betreiben, wo Leute uns melden sollen und können, wenn sie einen toten Vogel gefunden haben. Die Menschen haben sowieso das Bedürfnis, das zu melden und deswegen sammeln wir das jetzt auch systematisch. Das geht über unsere Webseite www.nabu.de/usutu-melden. Und wir arbeiten dann zusammen mit Tropenmedizinern vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg, die ein Interesse an diesem Virus haben, weil das Virus theoretisch auch Menschen befallen kann, wo es meistens keine Symptome auslöst, aber in extremen Fällen durchaus auch zu ernsthaften Krankheiten führen kann. Und deswegen ist das eine tolle Zusammenarbeit von Bürgern, Vogelschützern und Medizinern zu diesem Thema.
Man kann tote Vögel ja auch schicken. Erkennt man, ob sie von diesem Virus befallen sind oder einfach so gestorben sind?
Es gibt auf jeden Fall Hinweise darauf, ob ein toter Vogel, den man findet, an einer Krankheit gestorben ist oder aus anderen Gründen. Also ein Vogel, der mit gebrochenem Genick vor der Fensterscheibe liegt, ist wahrscheinlich eher gegen das Fenster geflogen. Ein Vogel, der von der Katze angeschleppt wird oder ein plattgefahrener Vogel im Straßengraben, ist wahrscheinlich auch kein Usutu-Opfer. Aber ein Vogel, der ansonsten ganz fit aussieht, aber einfach tot auf der Terrasse liegt oder ein kranker Vogel, der offensichtlich krank ist, apathisch wirkt, nicht mehr reagiert, das ist ein wahrscheinliches Usutu-Opfer. Und wenn man so einen toten Vogel findet, ist natürlich die erste Sache, das beim NABU anzuzeigen. Wenn man zusätzlich noch etwas tun will, dann packt man den Vogel in ein Paket, möglichst gut verpackt, und schickt das an die Untersuchungslabore. Das macht zum Beispiel das Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg, auch viele Kreisveterinärämter. Man sollte es möglichst nicht übers Wochenende verschicken, damit das dann nicht 3 Tage in der Post liegt. Aber wenn das von einem Tag auf den anderen geht und der Vogel frisch tot ist, ist das möglich. Die Anleitung, wie das funktioniert, finden Sie auch bei uns auf der Webseite.
Soweit der Ornithologe Lars Lachmann vom NABU zum Amselsterben. Ihnen vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen auch.
Von winzig klein bis sehr groß. Immer mehr Tiere sind vom Aussterben bedroht. So inzwischen auch die höchsten landlebenden Säugetiere der Welt, die Giraffen. Seit Samstag läuft in Genf die Weltartenschutzkonferenz und die will Giraffen nun in die Liste bedrohter Tierarten aufnehmen. Warum ist das nötig? Die Reportage von Antje Diekanz.
An einer staubigen Straße zum Arusha-Nationalpark im Norden Tansanias ziehen sich kleine Läden entlang. Die Händler wollen Souvenirs an Touristen verkaufen. Es gibt viele Giraffen aus Holz, Speckstein und bunten Perlen. Dabei sind die großen Tiere in der Wildnis inzwischen echte Raritäten. Früher hatte der Park den Spitznamen Giraffic Park, wegen seiner großen Herden von Maasai-Giraffen. Doch das ist vorbei, klagen die Ladenbesitzer. Ich sehe die Tiere nicht mehr. Früher sind die Giraffen sogar hier auf mein Grundstück gekommen. Sehen Sie diese Akazien dort? Die Giraffen haben immer davon gefressen. Aber jetzt ist hier kein einziges Tier mehr, nicht mal Warzenschweine oder Büffel. Ihr Lebensraum wird enger. Immer mehr Menschen ziehen in die Region. Tierschützerin Marlies Gabriel betreibt eine Lodge im Arusha-Nationalpark.
Also die Population wächst und wächst, braucht mehr Weidefläche, rückt näher an den Park, nimmt Wasser vom Park, nimmt Holz vom Park, nimmt Land vom Park. Und somit ist da eine Riesenbedrohung zwischen Park und der Community. Und die Giraffen sind mittendrin.
Bei der Weltartenschutzkonferenz in Genf soll die Giraffe in die CITES-Liste der bedrohten Tierarten aufgenommen werden. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit der Mitgliedstaaten nötig. Andere Organisationen haben die Giraffe schon auf ihre Schutzlisten gesetzt, sagt Arnulf Köhnke von der Umweltstiftung WWF.
Die Giraffe ist auf der internationalen roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN als gefährdet eingestuft, weil in 30 Jahren, das sind ungefähr 3 Giraffengenerationen, die Bestände um bis zu 40% zurückgegangen sind.
Nur etwa 90.000 Giraffen gibt es noch auf der Welt, dagegen noch etwa 300.000 Elefanten. Deren Bedrohung findet sehr viel mehr Beachtung, meint Arnulf Köhnke. Die Giraffen sterben still.
Lange Zeit hat man dem auch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber inzwischen sind Giraffen dann stärker in den Fokus gerückt. Man kann grob sagen, dass Giraffen im Osten und Westen Afrikas deutlich mehr bedroht sind als im Süden Afrikas. Aber jede Population ist unter unterschiedlichen Drücken entsprechend des jeweiligen Landes.
In Kenias Hauptstadt Nairobi gibt es einen Ort, an dem die großen Tiere besonders geschützt werden. Das Giraffencenter am Stadtrand wurde schon vor rund 40 Jahren gegründet. Zu Beginn lebten hier 2 Giraffen. Inzwischen wurden auf dem Areal schon Dutzende aufgepäppelt und großgezogen. Es sind besonders seltene Exemplare, sagt Pfleger George Nyagi. Diese Giraffen werden Rothschild-Giraffen genannt. Ursprünglich gab es sie im Westen Kenias. Dann wollten die Menschen dort mehr Land und haben die Giraffen getötet, wenn sie ihnen in die Quere kamen. Damals sind die ersten gerettet worden. Die Rothschild-Giraffen sind leicht an ihren weißen Strümpfen zu erkennen. Die charakteristischen Flecken hören oberhalb des Sprunggelenks auf. Im Center in Nairobi werden sie gezüchtet, um sie dann auszuwildern. Dem Pfleger fällt die Trennung dann immer schwer.
Giraffes have personalities, just like people.
Jede Giraffe habe ihre eigene Persönlichkeit, meint er, genau wie Menschen. Aber er ist auch stolz, dass inzwischen wieder etwa 450 Rothschild-Giraffen in Kenia unterwegs sind. Ein kleiner Erfolg im Kampf gegen das Aussterben von Afrikas Schönheiten.
Die Giraffen Afrikas sollen besser geschützt werden. Warum das nötig ist, schilderte Antje Dikans aus Nairobi. Die Idee klingt gut. Preiswerter Strom vom eigenen Dach für alle Bewohner. Aber offenbar ist das sogenannte Mieterstromgesetz bisher ein Flop. Einzelheiten von Magdalena Eberts.
Dächer von Mietshäusern werden in Deutschland kaum dafür genutzt, Solarstrom zu erzeugen, obwohl das seit 2 Jahren gefördert wird. Das haben Recherchen des ARD-Politikmagazins Report Mainz ergeben. Demnach bringt das sogenannte Mieterstromgesetz Vermieter nicht dazu, ihren Mietern klimafreundlichen Solarstrom vom Dach anzubieten. Eigentlich könnten laut einer Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums bis zu 3,8 Millionen Mietwohnungen mit Solarstrom vom Dach versorgt werden. Die Vorteile: Der Strom wäre für die Mieter günstiger, die Versorgung CO2-frei und damit klimafreundlich. Bis Juli wurden nur 1,5% des Förderpotenzials seit Inkrafttreten des Mieterstromgesetzes in Anspruch genommen. Das Problem? Viele Vermieter, die Strom von der Photovoltaikanlage an ihre Mieter verkaufen wollen, scheitern an den bürokratischen Auflagen. Die Vermieter werden per Gesetz quasi zum Energieversorgungsunternehmen mit allen Rechten und Pflichten. Der Professor für regenerative Energien an der Technischen Hochschule Ulm, Gerd Heilscher, sagt, es bräuchte eine Vereinfachung und eine substanziellere Förderung. So könnte das Potenzial auf den Dächern in Deutschland wirklich genutzt werden. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat in einer Stellungnahme an Report Mainz angekündigt, das Mieterstromgesetz noch in diesem Herbst zu reformieren.
Den ausführlichen Bericht können Sie heute Abend bei Report Mainz sehen, ab 21.45 Uhr im Ersten. Die Mietpreisbremse verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Das entschied das Bundesverfassungsgericht in einem heute veröffentlichten Beschluss. Die Regelungen verstoßen demnach weder gegen die Eigentumsgarantie noch gegen die Vertragsfreiheit oder den allgemeinen Gleichheitssatz. Das höchste deutsche Gericht nahm deshalb eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Vor über 10 Jahren stürzte die Lehman-Pleite weltweit Finanzmärkte in die Krise. Komplexe Finanzprodukte wie Zertifikate galten als Auslöser. Inzwischen werden sie wieder vermehrt angeboten. Die Stiftung Warentest warnt jedoch vor undurchsichtigen und vor allem überteuerten Zertifikaten. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Rechtlich gesehen handelt es sich bei Zertifikaten um eine Schuldverschreibung. Anleger leihen der Bank, die Herausgeber des Zertifikats ist Geld. Und sie setzen darauf, dass diese es ihnen am Ende der Laufzeit verzinst zurückzahlen kann und wird. Eine klassische Anleihe und sie kann durchaus eine sinnvolle Anlagemöglichkeit sein. Doch firmiert unter der Überschrift Zertifikat auch vieles, was deutlich komplizierter ist. Nicht selten fallen komplexe Wetten auf Aktien, Index oder auch Zinsentwicklungen darunter, so Jan Stoffel von der Stiftung Warentest.
Zertifikate können sehr einfach sein. Das kann ein Zinszertifikat sein. Das ist fast wie eine Anleihe, nur dass es von der eigenen Sparkasse oder Landesbank begeben wird. Läuft 5 Jahre, zahlt 0,5% Zinsen, einfache Kiste. Das kann ganz kompliziert werden, wo man sich auf einen Index bezieht, der Aktien abbildet und man sich alle genau angucken muss oder jährlich prüfen muss, wie haben die sich entwickelt. Das kann sehr, sehr komplex werden.
Als Lockvogel, so die Stiftung Warentest, würden gern Zertifikate angepriesen, die auf den ersten Blick eine etwas höhere Verzinsung bringen als derzeit üblich. Doch oft sei die Verzinsung an undurchsichtige Konstruktionen geknüpft. Als Beispiel nennt Jan Stoffel ein Produkt der DK Bank, die ein Zertifikat auf die Aktienentwicklung der Lufthansa herausgibt.
Da wird gern der Name Zertifikat vermieden, dann spricht man von Aktienanleihe, bei dem Fall der Lufthansa. Es gibt den Zins von 10% auf ein Jahr, nur das Zertifikat läuft nur 6 Monate.
Womit es eigentlich nur 5% sind. Und da diese Aktienanleihe auch an den Kurs der in letzter Zeit gefallenen Lufthansa-Aktie gekoppelt ist, müssen Zertifikatkäufer in diesem Fall wohl mit einem Verlust rechnen. Bei Zertifikaten zahlen Anleger zudem oft einen Ausgabeaufschlag und auch andere versteckte Kosten seien möglich. Und beim Kauf sei auch die Laufzeit nicht immer klar. Einige können vorzeitig fällig werden, bei anderen können Fristen im Verkaufsprospekt versteckt sein.
Man hat Kosten jedes Mal, das bremst die Renditechancen. Zertifikate verleiten dazu, wirklich kurzfristig immer nur mal sein Geld zu parken und sich nicht wirklich mit seiner langfristigen Geldanlage beschäftigen zu müssen.
Allenfalls Zertifikate mit fester Zinsbindung und ohne Nebenbedingungen seien akzeptabel. Und warum Banken derzeit wieder vermehrt komplexe Zertifikate anbieten, da hat Warentester Jan Stoffel eine Vermutung.
Zertifikate laufen immer nur eine begrenzte Laufzeit, das heißt, das Geld wird wieder frei. Der Berater kann den Kunden anrufen, wenn es gut gelaufen ist, wird es noch einfacher. Dann sagt er hier, das Express-Zertifikat ist ausgelaufen, ich habe da schon ein neues, wollen wir nochmal. Das geht ganz einfach, das freut den Berater.
Weil dieses Prozedere der Bank stets aufs Neue Spesen und Provisionen bringt. Auch das sollte Anlegern bewusst sein, wenn sie über einen Zertifikatkauf nachdenken, so die Stiftung Warentest. Denn bei Zertifikaten besteht nicht nur das theoretische Risiko eines Totalausfalls. Wenn, wie in der Finanzkrise vor über 10 Jahren passiert, der Herausgeber eines solchen Produkts zahlungsunfähig wird, kann das Geld teilweise oder auch ganz verloren sein. Denn Anleihen sind nicht durch die Einlagensicherung geschützt.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Der britische Premierminister Boris Johnson will neue Brexit-Verhandlungen. Die Reaktionen aus Brüssel darauf gleich in den Informationen am Mittag mit Martin Zagatta. Darin auch weitere Einzelheiten zum Beschluss zur Mietpreisbremse. Soweit Umwelt und Verbraucher für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Mein Name ist Susanne Kuhlmann.